HR Info, das Interview. Mit Jürgen Klinsmann, Fußballnationaltrainer der USA. Als Spieler war Jürgen Klinsmann 1990 Fußballweltmeister. Als Teamchef führte er die deutsche Nationalmannschaft auf den dritten Platz der Weltmeisterschaft im eigenen Land und bescherte Deutschland zusammen mit seinen Spielern das unvergessene Sommermärchen 2006. Und auch bei der WM in Brasilien sitzt Klinsmann wieder auf der Trainerbank. Aber nicht der Deutschen, sondern der Vereinigten Staaten. Seit knapp 3 Jahren trainiert er die Nationalmannschaft der USA. Und er träumt davon, mit seinem Team ins Halbfinale einzuziehen. Denn das, so Klinsmann, wäre eine große Überraschung und würde dem Fußball in den USA richtig Auftrieb geben. Wie sehr freut sich Jürgen Klinsmann auf die WM in Brasilien? Welche Mannschaft hält er für den kommenden Weltmeister? Und wird er in Brasilien mit Jogi Löw ein Bier trinken gehen? Das verrät Jürgen Klinsmann jetzt im Interview mit hr-info-USA-Korrespondent Andreas Horchler.
Balkon des Frankfurter Römers 1990, das war ein echtes fußballerisches Highlight und der letzte Weltmeistertitel für Deutschland. Zweite Erinnerung, Fanmeile in Berlin. Das war nicht nur ein Fußballereignis, das war ein gesellschaftliches Ereignis, weil wir zum ersten Mal wieder Fahnen rausgehängt haben und hochzufrieden mit diesem dritten Platz waren. Jetzt kommt Brasilien auf Sie zu. Ein prallvolles Fußballerleben. Welche Erinnerung oder vielleicht auch die Gegenwart ist für Sie die wichtigste, die tollste?
Also ich glaube, die Gegenwart und vor allem die nahe Zukunft ist immer das Wichtigste, in der leben wir. Ich denke, immer wenn man darauf angesprochen wird, auf gewisse Erlebnisse, ob das jetzt 1990 war oder ob das 2006 war, dann erinnert man sich sehr gerne dran und hat natürlich viele kleine Dinge dann im Hinterkopf, die man erlebt hat. Also sicherlich die Fanmeile in Berlin 2006, wo die Mannschaft dann nach dem dritten Platzspiel willkommen geheißen wurde oder einfach, ja, man hat ihnen einen Empfang gemacht, den hat man sich eigentlich gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. 1 Million Leute, das war Wahnsinn. Und diese Momente kommen dann gerne im Hinterkopf wieder hoch. Man plaudert drüber und redet drüber, aber dann, wenn man wieder fest im Berufsleben drinsteht, dann ist man in der Gegenwart und schaut nach vorne, vor allem natürlich kurzfristig jetzt nach vorne. Und das heißt für mich jetzt persönlich, Trainer der USA zu sein und die WM vorzubereiten in Brasilien, in dem größten Fußballerland der Welt, dem 5-maligen Weltmeister, was man eigentlich sich nicht größer wünschen kann. Also eine Weltmeisterschaft in Brasilien zu erleben, egal ob man das als Spieler macht, als Trainer macht, als Fan macht oder als Journalist macht, es gibt nichts Größeres. Und deswegen freuen wir uns riesig drauf, auf diesen Sommer.
Fußballcoach in den USA zu sein, ist insofern auch schwierig, weil der Fußball mittlerweile doch ein sehr europazentriertes Geschäft geworden ist. Mit den Topspielern alle in Europa, auch die südamerikanischen Mannschaften leiden ja darunter, dass sie kürzere Einstimmungsphasen haben mit ihren Teams, geht ihnen natürlich nicht anders. Sie haben mal in einem Interview kürzlich gesagt, naja, Gott sei Dank wird alles übertragen per Fernsehen mittlerweile, dann können wir uns die Spieler wenigstens angucken. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, ne?
Nein, es ist alles jetzt ein bisschen komplexer geworden und natürlich die Terminkalender sind übervoll von den Spielern, wenn man mal schaut, welche Belastungen die Spieler haben, die in der Champions League durchspielen die ganze Saison, dann die nationale Meisterschaften haben, Pokalwettbewerbe und dann noch die Nationalmannschaft da drauf, die gehen ja 11 Monate lang nonstop und es sind schon große Belastungen, die jetzt mittlerweile auf den Topspielern liegen. Das ist nicht einfach, auch eine Mannschaft, egal welches Land jetzt, auf eine WM vorzubereiten, ist nicht einfach, weil man sehr wenig Zeit hat mit den Spielern, um dementsprechend halt so seine eigenen Vorstellungen umzusetzen. Deswegen bündelt man es so gut, wie es geht. Man bleibt in Kontakt mit den Spielern ständig, ob das jetzt über natürlich Telefon ist oder ob man selber dorthin geht oder über eine SMS oder über die Social Medias macht, über Twitter oder Facebook, da haue ich ab und zu ein paar Kommentare raus, damit sie einfach die auch lesen. Und da hat sich schon viel getan, viel verändert. Aber ich glaube, wenn es dann in so eine WM reingeht, dann ist jeder einfach so stolz und auch so glücklich, dass er eine WM spielen darf. Gerade dann noch dazu in Brasilien, dass all das dann vergessen ist und dann geht's rein um Punkte.
Nun sieht es ja so aus, dass mittlerweile doch ein paar Spielernamen auch auf der anderen Seite des Atlantiks durchaus bekannt sind. Also Cherundolo, der leider aufhört, Donovan Jones natürlich. Und jetzt gibt's wohl ein neues Supertalent, das sich dafür entschieden hat, für Team USA zu spielen, der bei keinem anderen spielt als bei Bayern München, dort allerdings noch nicht in der ersten Mannschaft zumindest aufgetreten ist, den sie gewinnen konnten. Klären Sie uns mal auf über die Personalie und wie wichtig die ist.
Also Julian Green, 18 Jahre alt, spielt beim FC Bayern, zumeist in der zweiten Mannschaft, auch in der U19 für Deutschland gespielt, ist eines der größten Talente, das sich für beide Länder hat entscheiden können. Für die USA, wo sein Vater herstammt, der in Tampa lebt, oder für das Mutterland seiner Mutter, das dann Deutschland ist. Und wir waren über 2 Jahre hinweg in Kontakt und haben immer gehofft, dass er vielleicht für unsere U-Mannschaft auch mal spielt, was er getan hat, einmal für die U18. Letztendlich sind diese Entscheidungen mit doppelter Staatsbürgerschaft für die jungen Spieler nicht einfach, weil sie eine emotionale Entscheidung treffen müssen. Natürlich aber auch eine professionelle Entscheidung zu sagen, für welches Land möchte ich dann um die großen Turniere spielen. Ne? Es ist dann bei einer Weltmeisterschaft dann schon eine große Entscheidung zu sagen, ich spiele für Deutschland oder ich spiele für die USA. Ich glaube, mittlerweile haben wir als USA-Fußballland immer mehr Argumente, auch diese jungen Kerle für uns zu gewinnen, weil es tut sich viel im Fußball in den Vereinigten Staaten. Millionen von Kindern mittlerweile spielen das Spiel. Wir haben eine Profiliga, die ist knapp 20 Jahre alt, die wird jedes Jahr ein Stückchen besser. Und die Stadien werden voller, die Begeisterung wird größer und vor allem natürlich auch die Medien mittlerweile geben dem Fußball viel, viel höheren Stellenwert als vielleicht noch vor 10 Jahren. Das hat eine Auswirkung auf diese jungen Spieler, die dann diese Entscheidung treffen müssen, Deutschland oder USA oder viele Spieler von uns, gerade in den USA, mexikanisch oder USA, oder wir haben einen Spieler aus Island, der sich für uns mit doppelter Staatsbürgerschaft entschieden hat, von Norwegen und vielen verschiedenen Nationen. Und das ist einfach ein Spiegelbild der Globalisierung, weil amerikanische Familien mittlerweile überall in der Welt leben oder sich auch mit anderen Partnerschaften, also sich verheiraten dann international. Und wir sehen jetzt einfach dieses Spiegelbild in dem Bereich Fußball, was schon vielleicht in Frankreich in den 90er Jahren stattgefunden hat mit vielen nordafrikanischen, französischen Kolonien. Da standen dann die Spieler wie Thuram, Desailly, Zidane, auch Jörg Kaif dann her, mit Deutschland, mit vielen türkisch-deutschen Spielern oder auch anderen Ländern. Auch dort hat es diesen Prozess schon oftmals gegeben. Und wir haben jetzt halt als USA zum ersten Mal diese neuen Erfahrungen mit relativ vielen Spielern, die durch europäische Clubs durchkommen, mit doppelter Staatsbürgerschaft. Und um die kümmern wir uns ganz eifrig.
Ja, Sie haben auch öfter mal gesagt, Leute, ihr müsst nach Europa gucken. Ihr müsst in die europäischen Vereine gucken, denn dort, wie soll ich sagen, spielt die Musik. Das ist nach wie vor eine Überzeugung von Ihnen, ne?
Absolut. Die Musik wird gespielt natürlich in allererster Hinsicht in der Champions League in Europa. Dort ist die Creme de la Creme. Und wenn ein Spieler die Chance hat, dort für einen Club zu spielen, der in der Champions League spielt, dann ist das schon mal was ganz, ganz Besonderes. Da wünschen wir uns jetzt über die nächsten Jahre hinweg, dass immer mehr amerikanische Spieler den Weg finden zu Clubs, die in der Champions League spielen. Also ich hoffe, dass dann das Sprungbrett vielleicht die Weltmeisterschaft sein kann, dass sie sich dort präsentieren und dass dann Clubs in Europa sagen, oh, den und den Jungen holen wir, die sind gut. Das wäre so der nächste Schritt, das wäre unser großer Wunsch, weil wenn sie dort unter der Belastung spielen würden, wie die großen Clubs, ob das in Bayern München, Borussia Dortmund oder Manchester United und Liverpool und wie sie alle heißen, Real Madrid und so weiter, das ist dann, wo halt man sich daran gewöhnt, auf der höchsten Ebene seine Klasse zu zeigen. Und das ist sicherlich eines unserer Ziele, wobei das nicht so einfach kurzfristig passieren wird.
Gucken wir mal auf den 26. Juni. Ich stelle mir vor, Spiel ist gelaufen. Gehen Sie da mit Joachim Löw ein Bier trinken?
Ja, schön wär's ganz, ganz besonders natürlich, wenn wir beide weiter wären. Also ich gehe mir jetzt mal davon aus, dass Deutschland als großer Favorit da weitergehen wird und hoffentlich auch so weit bis ins Endspiel gehen wird. Für uns heißt es natürlich, dass wir fangen die WM an mit einem Endspiel. Wir spielen gegen Ghana, so ein bisschen der Angstgegner der USA in der letzten 2 Weltmeisterschaften. Und wir wissen, wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Also wir brauchen 3 Punkte, um dann dementsprechend das Selbstvertrauen zu haben, in Manaus, im Amazonas, dann gegen Portugal und mit Cristiano Ronaldo und all den großen Namen dann ranzugehen. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, und das sehe ich sehr gute Chancen, mit dem Dreier zu starten, dann haben wir auch dieses Selbstvertrauen, dann haben wir auch diese Überzeugung, Portugal einen richtigen Fight zu geben und die auch zu schlagen. Und dann hoffe ich, dass die Jogi nicht Zeit finden für ein Bier. Das wäre klasse.
Sie sagen ja auch ganz klar, spielerische Defizite gibt es nicht bei den Jungs. Das Selbstvertrauen ist die Geschichte. Also wieder mal der Klinsmann, der große Motivator. Hat was vielleicht mit dem Sternzeichen Löwe zu tun auch, ne?
Nein, ich denke einfach natürlich, die Grundvoraussetzungen sind rein fußballerisch. Und da sind wir uns am Annähern an die großen Nationen. Da kommen wir so langsam Schritt für Schritt. Wir sind noch nicht da. Wir haben nicht die Spieler. Sonst hätten wir sie ja in der Champions League. Aber ich denke auch schon, dass natürlich die mentale Komponente eine große Rolle spielt, gerade bei einer Weltmeisterschaft. Da kommt es halt darauf an, zum richtigen Zeitpunkt in Topform zu sein. Und da wollen wir auch unseren Spielern schon das Vertrauen geben, zu sagen, na, jetzt lass uns doch mal die großen Nationen angehen. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren viele Freundschaftsspiele absichtlich gegen große Nationen gemacht, in Italien gewonnen, in Russland unentschieden gespielt, in Bosnien gewonnen, in Mexiko zum allerersten Mal in über 100 Jahren im Aztekenstadion auf 2000 Meter Höhe 1-0 gewonnen vor 90.000. Und Selbstvertrauen erarbeitet man sich ja, das kommt nicht von alleine, das kann man nicht schönreden oder hochreden, sondern das muss man sich erarbeiten und wir haben da viel Arbeit geleistet und hoffen, das dann auch mit in diesen Wettbewerb reinzutragen. Aber wir wissen, es wird eine ganz, ganz knappe Kiste für uns. Das ist uns schon bewusst.
Sie machen bis 2018 weiter. Also großes Vorschussvertrauen an den Motivator und den Ermöglicher sozusagen des amerikanischen Fußballs. Und Sie haben dieses Spannungsverhältnis, das ja im Moment in den USA wirklich sehr spannend ist, kurz beschrieben. Die Kinder spielen fast alle Fußball. Im College hört es dann auf. Dann kommen die Sportarten, wo man mit den Händen spielt. Natürlich, wo es die Stipendien gibt, wo eine Menge Geld fließt auch. Die Networks haben mittlerweile, ESPN hat erkannt, Fußball ist ein gutes Geschäft. David Beckham gründet einen Verein in Florida beispielsweise. In Washington DC denkt man über einen Stadionneubau. Also von der Seite der Finanziers passiert sehr, sehr viel. Von der Seite des Spieleraufbaus könnte da noch eine deutliche Schippe draufgelegt werden, um wirklich das zum 4. oder 5., je nach Lesart, Sport der USA zu machen?
Ja, und das ist ja gerade das Ermutigende dabei, dass wir wissen, wir sind eigentlich erst in der Entwicklungsphase. Wir stoßen es jetzt eigentlich alles erst an. Na, wir haben angefangen vor ein paar Jahren mit Jugendakademien. Das sind jetzt mittlerweile die 80 querbeet durchs Land. Die spielen ihren eigenen Rhythmus. Die spielen eine 10-Monate-Saison. Was ganz neu war für viele Amerikaner, weil sie immer so sportartenspezifisch ihre Saisons spielen. Da hat sich der Fußball losgelöst. Er spielt seine eigene Saison und die spielen auch vollzeitlich durch. Ich glaube, viel passiert auch in der Trainerausbildung. Wir sind mittlerweile imstande, viele Trainer, junge Trainer zu erreichen, die selbst Fußball gespielt haben. Das ist dann auch wieder der nächste Schritt. Die Liga wächst ständig, große Investoren sind schon da. Also es kann eigentlich nur nach vorne gehen und das ist auch etwas, was uns so viel Freude bereitet. Wir wissen, wir sind nicht dafür da, American Football, Baseball oder Basketball vom Thron zu stoßen. Das wird nicht kommen, weil das ist in ihrer Ader, in ihrem Blut einfach drin, diese Sportarten. Aber
gehen Sie eigentlich mal gern zum Footballspielen?
Ja, immer. Also wir gehen gerne. Wir waren jetzt letzte Woche wieder bei den Los Angeles Lakers beim Basketball und wir schauen uns gerne die anderen Sportarten an. Das Schöne an diesem Land ist ja wirklich, zum einen ist es dermaßen groß, es hat über 300 Millionen Einwohner und Platz für alle. Und es hat viel Platz auch für den Fußball. Und der Fußball steigt ja auch deswegen so groß im Interesse, weil ein Teil der Bevölkerungsschicht, die Hispanics, also die Latinos, die Schicht ist ja am schnellsten wächst jetzt hier und die sind ja alle fußballverrückt. Und das wiederum gibt uns auch diesen Auftrieb zu sagen, ja, da kommt der Fußball ohnehin automatisch immer stärker. Also es wird nach vorne gehen. Wie schnell, das ist immer das Fragezeichen. Es wäre natürlich von großer Hilfe, wenn wir bei einer Weltmeisterschaft mal richtig weit kommen würden. Also wenn eine US-Nationalmannschaft, wenn wir es schaffen würden, eine große Überraschung zu landen und mal im Halbfinale zu stehen bei einer Weltmeisterschaft, das würde diesem Land einen gigantischen Schub geben, weil sie sind natürlich fernsehgetrieben. Also dieses Land, also jeder hat, was weiß ich, wie viel Fernseher zu Hause und vor allem natürlich in der Küche. Und wenn da mal kommen würde, dass wir dabei sind, die großen Fußballnationen anzugreifen, dann würde es dem Sport richtig einen Schub geben. Aber auch wenn es langsamer gehen würde, auch dann wird der Fußball einfach nur weiterkommen. Er wird nach vorne sich arbeiten, auch in den Colleges, in den Universitäten, in Highschools ohnehin und auch im Clubsystem. Und deswegen ist mit dem Land zu rechnen, über die nächsten 10, 15 Jahre auf jeden Fall werden die vorstoßen. Ob das mit mir ist oder jemand anders, spielt da gar keine Rolle. Es wird nur nach oben gehen.
Sie sind seit 1998 in diesem Land. Fühlen Sie sich, wenn Sie ein Drittel Ihres Lebens in Amerika verbracht haben, eigentlich mehr als Amerikaner oder als Deutscher?
Ja, also ich denke allemal, dass egal in welchem Land man lebt und wie lange man lebt, man übernimmt Dinge von diesem Land ganz automatisch. Und so soll es ja auch sein. So habe ich in Italien leben dürfen, in Frankreich, in England und so ist es jetzt seit 98 in erster Linie in die USA. Und ich übernehme vieles, das einfach hier dann auch gemacht wird und wie man die Dinge anpackt. Weil man tut sich dann sich selbst eigentlich nur Gutes. Und deswegen wird man letztendlich zu einer Mischung, zu einer bunten Mischung aus vielen verschiedenen Einflüssen, in denen man gelebt hat, in denen man seine Beziehungen aufgebaut hat. Und meine Beziehung ist natürlich meine Frau, die Amerikanerin ist. Man gibt es weiter an die Kinder, die dann praktisch jetzt zweisprachig aufwachsen, Schwäbisch und Englisch.
Wahnsinnig schwer, oder? Das Deutsche oder das Schwäbische ja. Bei denen zu behalten. Geben Sie mal zu, das ist nicht mehr so, ne? Nicht so ausgeprägt, oder?
Ist sehr schwierig, den Kindern das immer wieder mitzugeben. Sie verstehen fast alles, wenn ich auf Deutsch rede, aber dann kommt die Antwort auf Englisch. Also man wünscht sich einfach, dass es noch mehr verankert wäre, aber dazu ist halt der Lebensmittelpunkt bei mir jetzt Los Angeles, ist halt amerikanisch und so nimmt man die Dinge an, man lernt dazu, egal wo man dann ist. Wir werden viel dazu lernen diesen Sommer in Brasilien. Ich war jetzt ein paar Mal schon unten in Brasilien, da habe ich schon ein paar brasilianische Facetten einfach für mich mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist besser für mich, dann für diesen Sommer darauf vorbereitet zu sein mit ihrer Art und Weise, wie sie die mit der Zeit umgehen oder wie mit also der Infrastruktur, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, ob dein Flug pünktlich ist oder nicht pünktlich ist. Sie haben dann ein ganz anderes Gefühl dafür. Da müssen wir uns schnell darauf einstellen, weil sonst wird's verrückt. Ne? Vor allem, ich sage jetzt mal, mit dem deutschen Background, wo Pünktlichkeit für uns sehr wichtig ist, da kommen sie in Brasilien nicht allzu weit. Und so nimmst du von jedem Land die Dinge mit und lässt sie in dich fließen und einfließen und lernst dazu.
Gibt's ein bisschen eine schlechte Erinnerung an Deutschland über oder wegen der Episode Bayern München bei Ihnen?
Nein, in keinster Weise. Also ich bin im diesem Jahr FC Bayern sehr, sehr dankbar. Es war eine sehr, sehr wertvolle Lebenserfahrung, ein Lernprozess. Er hat geendet im Streit und der Fußball ist nun mal auch, ich sage jetzt Wettbewerb. Der Fußball ist dafür da, dass Emotionen anders ausgelebt werden. Der Fußball ist dafür da, dass wir andere Auffassungen haben. Und meine Auffassungen haben sich nicht gedeckt mit denen der Chefs beim Club und deswegen hat man die Reißleine gezogen und auch vollkommen richtig, weil es war voneinander nicht bestimmt.
Also Sie beobachten die momentanen Management-Dinge, die dort passiert sind, gerade nicht mit Häme oder mit einer Genugtuung?
Nein, in keinster Weise. Also ich habe danach in jedem Titel gratuliert dem FC Bayern und jetzt ich kann ja nur die letzte Episode erzählen von Julian Green, also ein Spieler beim FC Bayern, der jetzt sich für die USA entschieden hat. Hat sich der Club superklasse verhalten, habe ich auch mich bei Kalle Rummenigge in dem Verein dafür bedankt und nein, das war eine wichtige Lebenserfahrung. Sie war sehr kontrovers diskutiert. Verschiedene Leute hatten verschiedene Ansichten. So wird's immer sein im Fußball ohnehin und auch im Leben. Ich bin dankbar dafür. Mein Mittelpunkt jetzt ist die Arbeit mit den USA, die mir sehr sehr sehr, sehr viel Spaß macht. Und wer weiß, vielleicht irgendwann geht's mal wieder nach Europa. Im Leben weiß man nie, was mal später passiert in ein paar Jahren. Aber nein, da gibt's überhaupt gar kein Problem mit dem Kapitel.
Katar 2022. Ganz weit nach vorne gerichtet der Blick. Eine WM in der Wüste bei 50 Grad. Viele spotten darüber. Manche bewundern die Kataris dafür. Es gibt nach wie vor Gerüchte über Unregelmäßigkeiten bei der FIFA. Amerika war auch im Topf für die Bewerbung 2022 und die USA waren zwar schon mal, aber könnten das nach allem, was Sie erzählt haben, sehr, sehr gut gebrauchen, eine WM im eigenen Land. Haben Sie eine Meinung zu diesem Komplex?
Ja, natürlich. Also zum einen, wenn keine Diskussion aufkommt und man hat sich für Katar entschieden, dann wird sie auch in Katar stattfinden und dann gratuliert man dem Land dafür und hofft auf die beste WM dann zu dem Zeitpunkt. Sollte natürlich etwas in die andere Richtung laufen und auf einmal kommt die Diskussion wieder hoch und es gibt Belege dafür, dass irgendwas nicht passt oder dass man vielleicht umdenkt im gesamten Ansatz. Es steht außer jeder Frage, dass sich die USA riesig freuen würden, eine WM wieder zu veranstalten nach 1994. Man hat gegen Katar das Rennen verloren mit 14-8 Stimmen. Man wäre also dran gewesen. Und es hat uns schon ein bisschen einen Dolch ins Herz gestoßen, das müssen wir ehrlich sagen. Und deswegen, wir würden parat stehen, egal was auch immer passieren würde, wenn man kurzfristig sagen würde, wo soll es dann hingehen? Wir werden die Ersten sein, die die Hand hochhalten und sagen, wir können das Turnier morgen veranstalten. Wir haben gigantische, wunderschöne Stadien, Infrastruktur, stimmt alles. Also ich glaube, es gibt kaum ein Land, vielleicht gerade noch Deutschland im Vergleich, das eine WM von heute auf morgen veranstalten kann. Wir können das in den USA und wir hätten nichts dagegen. Aber solange dieses Thema nicht wieder hochkommt, gönnen wir es Katar und verhalten uns dann auch vollkommen korrekt Ihnen gegenüber.
Jürgen Klinsmann, die Sprache erhält sich bei den Kindern nicht so richtig. Da gibt's Probleme, aber die Gene sind doch sehr stark. Ihr Sohn spielt auch Fußball, ist aber kein Stürmer, sondern Torwart. Grämt Sie das?
Am Anfang hat's mich schon ein bisschen gedüngt, ne, weil Tore zu schießen ist schon was Tolles. Macht irrsinnig Spaß. Aber Tore zu verhindern, das macht ihm am meisten Spaß. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Na, dann mach's halt. Und er hat sich zum richtig guten Torwart entwickelt, ne? Und das macht die Familie stolz und er ist über die Eltern hinausgeschossen, mittlerweile 1,92 Meter groß, mit 16 Jahren oder knapp 17. Und wir sind ganz gespannt, was er zum einen natürlich aus seinem Schulwesen macht, in welche, also mit der Uni dann vor Augen und dann natürlich auch, wie er sich dann im Fußball weiterentwickelt. Parallel spielt er sehr gut Basketball auch. Das ergänzt sich eigentlich für einen Torwart recht gut. Eine Fangsportart. Da sind wir mal gespannt. Also wir freuen uns natürlich darüber, dass er einen Sport macht.
Und Jürgen Klinsmann ist natürlich der Fußballexperte, der uns auch noch sagen muss, wer Fußballweltmeister 2014 wird.
Also wir wünschen uns alle, dass es Deutschland wird, außer jeder Frage. Aber ich glaube, der erste Favorit, den wir alle nennen werden, ist Brasilien, weil sie einen Heimvorteil haben, weil sie natürlich das Land also in sich drinnen tragen und weil noch nie ein Europäer in Südamerika eine WM gewonnen hat. Sollte es aber zum allerersten Mal der Fall sein, dass ein Europäer in Südamerika einen Titel gewinnt, dann werden sofort Spanien und Deutschland genannt. Und deswegen würden wir uns alle riesig freuen, wenn es endlich für Deutschland klappen würde. Diese Generation von sehr, sehr talentierten Spielern sich das i-Tüpfelchen draufsetzen würden, das wäre einfach an der Zeit, weil sonst läuft vielleicht auch ein paar dort die Zeit davon. In dieser Spielergeneration, jetzt sage ich mal die Älteren, die da drin sind, die ohne Zweifel richtig gute Fußballer sind, aber zu jedem richtig guten Fußballer gehört halt auch mal ein Nationalmannschaftstitel. Und der ist jetzt lange her, mittlerweile seit 96 in England. Es wäre in der Zeit, dass wir das machen. Ja.
Das war HR Info, das Interview mit Jürgen Klinsmann, dem Trainer der Fußballnationalmannschaft der USA. Weitere Informationen und das Interview als Podcast auf hrinforadio.de.